Politik-Nerds, der Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Eigentlich wären wir jetzt in Goslar, vielleicht gerade, wir gucken mal kurz auf die Uhr, einen Kaffee trinken, aber Corona bestimmt über unsere Terminkalender und der Philologentag fällt deswegen in diesem Jahr aus. Nicht mit uns, haben wir gedacht und haben eine Art Philologentag-Light ins Podcast-Studio hier beim Rundblick verlegt. An dieser Stelle Gruß ans Hotel Achtermann nach Goslar, haltet durch. Bei uns im Studio ist natürlich der Vorsitzende des Philologenverbands in Niedersachsen, Horst Audritz, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Und bei uns ist ebenfalls der Kultusminister Grant Hendrik Tonne, schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne, schönen guten Tag.
Fand ich toll, dass alle gerade eben zusammen auf die Uhr geguckt haben, als ich gesagt habe, wir würden jetzt gerade Kaffee trinken. Da haben wir alle zusammen einmal kurz geguckt, wie spät es eigentlich ist. Was wäre allerdings ein Philologentag ohne ein Grußwort des Oberbürgermeisters von Goslar, Oliver Jung? Der macht ja selber auch Podcasts und hat gesagt, da setze ich mich hier in Goslar gleich mal hinter das Mikro und dann bekommt ihr euer Grußwort. Wir bitten jetzt also auf die Philologentagbühne Oliver Jung.
Ja, lieber Herr Brüning, lieber Herr Audritz, aus Goslar sende ich die allerherzlichsten Grüße nach Hannover in euer Tonstudio. Der Philologentag gehört traditionell nach Goslar und das Schöne an dem Philologentag ist, dass im Kreise der Philologen und namentlich auch von Herrn Audritz, ganz im Gegensatz zu den Verkehrsrichtern, niemals darüber diskutiert worden ist, ob es nicht einen anderen Tagungsort für diesen traditionellen Philologentag geben könnte. Und das liegt vielleicht daran, dass der Tagungsort Goslar so viele Vorteile hat und dass die Zeit von anonymen großen Kongresszentren mit ICE-Anschluss tatsächlich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Vielleicht findet der Philologentag auch deshalb in Goslar statt, weil Goslars Oberbürgermeister ganz besondere Qualifikationen hat, um auch sach- und fachkundig bei den Philologen mitsprechen zu können. Er hat nämlich zuerst mal 4 eigene schulpflichtige Kinder und weiß deshalb nicht nur das, was Lehrer erzählen oder der Philologenband erzählt oder Herr Tonne erzählt oder Herr Weil oder eine Fachverwaltung hier im eigenen Rathaus, sondern er weiß es aus ganz eigenen Erfahrungen aus Gesprächen am Küchentisch, wie es in Schulen zugeht. Das ist mal eine erste besondere Qualifikation, um kluge Grußworte halten zu können beim Philologentag in Goslar. Vielleicht hängt es aber auch damit zusammen, dass ich ja Bildungsexot bin. Ich habe es ja geschafft und das ist die eigentliche Kernleistung meiner fast 45 Lebensjahre, die ich jetzt hinter mich gebracht habe, mit einem hessischen Gesamtschulabitur in Bayern zu einem ersten und zweiten juristischen Staatsexamen zu kommen. Das gelingt nicht vielen Menschen, spricht dafür, dass das Bildungsgefälle innerhalb der Republik vielleicht doch nicht so groß ist, wie von der CSU immer wieder behauptet. Ein dritter Punkt, der für Goslar spricht und den Philologentag, ist, dass ich auch Jahr für Jahr versuche, ein bisschen was in die Fachdiskussion mit einzubringen. Und für das diesjährige Jahr hatte ich mir das Thema Digitalisierung ganz nach vorne genommen, denn mit einem herzlichen Gruß an alle Verantwortlichen in Bund und Land für Digitalisierungsprojekte in Schulen. Wir brauchen aktuell nicht mehr Geld für den Umbau von Infrastruktur. Geld ist jetzt genug da. Man hätte vielleicht vor 20 Jahren schon mal anfangen sollen, rechtzeitig Geld bereitzustellen. Jetzt ist es da. Wir kriegen es aber nicht weggearbeitet und weggebaut, weil wir gar nicht so viele Menschen haben, die das wegbauen können. Vor allem aber sollte man bei allen Digitalisierungsprozessen in Schulen nicht vergessen, dass man auch in die Fortbildung und in die Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern an der Stelle investieren muss. Das ist meistens nämlich in jedem Fall noch viel wichtiger als das neueste Multifunktionsboard an der Wand. Es gibt eben viele Lehrerinnen und Lehrer, die ganz natürlich Digitalisierungsthemen, Homeschooling nicht in ihrem Studium gelernt haben, weil das einfach noch kein Thema war. Da müssen wir auch Lehrerinnen und Lehrer in die Lage bringen, tatsächlich einen in Anführungszeichen digitalen Unterricht auch vermitteln zu können. Und vielleicht, Herr Audritz, Herr Brüning, können Sie auch über dieses Thema jetzt im Folgenden noch ein bisschen diskutieren. Herzliche Grüße nochmal. Viel Spaß in Hannover beim digitalen Philologentag.
Wir sagen herzlichen Dank nach Goslar an den Bildungsexoten und wir können eigentlich den ersten Ball gleich aufgreifen, weil Grant Hendrik Tonne hat kurz die Augen hochgezogen, weil ihm endlich mal jemand gesagt hat, Geld ist genug da. Das ist, glaube ich, was Sie sonst ganz selten hören.
In der Tat, das kriegt man eher selten zurückgespiegelt. Aber in der Tat ist das auch so, wenn man sich anschaut, was es jetzt über Digitalpakt und die Nachträge eigentlich alles passiert, dass da richtig viel Geld in Bewegung gesetzt wird. Ich finde, richtigerweise, auch notwendigerweise. Aber dass es jetzt auch gilt, das umzusetzen und auch auf die Strecke zu kriegen. Ich will gerne noch den Ball aufnehmen, zu sagen, guckt euch auch mal Fortbildungen an. Weil das, was mich wirklich beeindruckt, ist, wenn wir uns alleine jetzt die Corona-Zeit angucken in diesem Jahr, von Mitte März 2020 bis Oktober 2020, haben 40.000 Lehrkräfte in Niedersachsen an Fortbildungen teilgenommen, die sich mit dem Lernen mit digitalen Medien auseinandersetzen. Fast 4.000 davon in der Sommerpause. Ich finde, das ist wirklich eine beeindruckende Zahl und auch ein beeindruckendes Zeugnis dafür, dass Lehrkräfte dort bereitwillig sind, sich des Themas auch sehr intensiv anzunehmen.
Wobei, Nachfrage bei dem Thema kommt mir als Außenstehender immer so vor, ist natürlich in so einem System, in dem sie sich befinden, total schwer umzusetzen. Also in einem Unternehmen habe ich eine bestimmte Gruppe von Leuten, die hat eine bestimmte Kompetenz. Ich denke, die muss jetzt irgendwas anderes können, die schicke ich in die Fortbildung, die erwerben die Kompetenz. Sie sind in einem System, wo es komplett unterschiedliche Kompetenzen gibt. Der eine ist ganz weit, der andere ist gar nicht weit. Je nach Schule ist auch der Unterschied nochmal da, was jemand jetzt gerade können muss. Und ich finde, die reine Zahl, die Sie ja auch schon mal gesagt haben in einer Pressekonferenz, die hört sich nach ganz viel an. Aber sie sagt mir eigentlich noch nicht wirklich was über den Stand aus, weil dem einen ist vielleicht beigebracht worden, wie er ein 10 Jahre altes Handy bedient und der andere kann im Prinzip die ganze Schul-IT machen. Aber es sagt einem nicht so wirklich was aus, was sozusagen so in der Gesamtmenge an Kompetenzen wirklich da ist.
Nein, das kann es auch nicht. Dafür sind in der Tat auch die Stände der Schulen zu unterschiedlich. Dafür sind aber auch die Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Medien zu unterschiedlich. Es ist nicht mein Ziel, dass wir alle Schulen quasi auf einem gleichen Weg bringen und sagen, das ist der eine richtige Weg des Landes Niedersachsens, sondern dass sie das Lernen, den Umgang mit digitalen Medien im Wege eines Prozesses zu einer Selbstverständlichkeit in Schule machen. Dafür sagen die Zahlen natürlich nicht, wo steht man. Ich glaube, da kann man auch feststellen, durch Niedersachsen durchzuschauen, sehr, sehr unterschiedlich. Aber der Weg, der ist richtig und das Entscheidende ist ja, wir hören ja nicht auf damit, sondern die entsprechenden Fortbildungsangebote, die Qualifizierungsangebote, die gehen weiter. Von daher wird man immer, wenn man sich das Ganze anschaut, überall Licht und Schatten entdecken. Ich glaube, das ist überall so. Die Bereitschaft ist da, die Angebote sind da und das muss fortgeführt werden. Das ist das Wichtige.
Jetzt wird Horst Audritz schon ganz unruhig, weil er müsste ja jetzt langsam auf die Bühne kommen in Goslar beim Philologentag und seine Rede halten. Ich habe für Sie hier auch so eine Taste, weil was passiert beim Philologentag in Goslar, wenn der Vorsitzende die Rede gehalten hat? Es ist sogar schon die Variante frenetischer Jubel.
Herrlich.
Und das war der Empfangsapplaus. Was hätten Sie dem Kultusminister in diesem Jahr in Goslar zu sagen gehabt, Herr Audritz?
Das kann ich in Form einer ultrakurzen Rede natürlich
sagen.
Wir
freuen uns. Nicht?
Ich würde sagen, sehr geehrter Herr Minister Tonne, erinnern Sie sich an meine Rede beim Philologentag vor einem Jahr. Da habe ich gesagt, Niedersachsen als viertgrößtes Bundesland und Kernland der Autoindustrie in Deutschland muss den Anspruch haben, in der Bildungspolitik zu den führenden Bundesländern zu gehören. Führend bei der Unterrichtsversorgung, führend bei der Qualität der Abschlüsse und führend bei der pädagogisch angemessenen Fortentwicklung des Schulwesens. Ich habe eine Aufholjagd und eine stärkere Profilierung des Bildungsstandortes angemahnt. Dazu gehören exzellente Lehrkräfte, viel guter Unterricht, das klare Bekenntnis zu unumstößlichen Werten im Sinne des Humanismus, der repräsentativen Demokratie und der sozialen Freiheitsbewegung. Wir wollen die Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft des Einzelnen stärken und alle bestmöglich fördern. Das war unser Programm. Das ist unser Programm und das bleibt unser Programm. Wir hatten einen guten Weg eingeschlagen. Niedersachsen ist zur neunjährigen Schulzeit bis zum Abitur nach der Grundschule zurückgekehrt. Wir haben erfolgversprechende Verhandlungen zur Senkung der Arbeitsbelastung geführt und endlich energischer die Digitalisierung angepackt. Corona ist dazwischen gekommen wie eine Naturkatastrophe und hat viele Grundsatzfragen in den Hintergrund gedrängt. Jetzt geht es erst einmal um den Gesundheitsschutz, darum, Unterricht überhaupt möglich zu machen. Corona hat aber auch den Blick auf das Wesentliche gelenkt. Es ist klar geworden, dass wir auf Krisen nur schlecht vorbereitet sind, dass wir mit Mangelverwaltung keine Schule gestalten können. Die Klassen sind zu groß und es fehlen noch mehr Lehrkräfte als sowieso schon. Es mangelt an der digitalen Ausstattung der Schulen, der Schülerinnen, der Schüler und Lehrkräfte, an entsprechenden Fortbildungen, neuen Unterrichtsmodellen, an Übereinkünften zu unverzichtbaren Inhalten und Anforderungen. Auf Klassenarbeiten, Noten und Abschlussprüfung zu verzichten, das ist keine Lösung. Und last but not least befinden sich viele Schulen in einem katastrophalen baulichen und Ausstattungszustand. Corona zeigt uns, Bildung muss in diesem Lande Priorität haben. Wir brauchen eine Investitionsoffensive, ein Konjunkturprogramm Bildung, kein Reparatur, sondern ein Aufbruchprogramm. Das kostet, aber es lohnt sich. Der Kampf für bessere Schulen ist automatisch ein Kampf für die bessere Zukunft des ganzen Landes. So hat es der Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung Armin Maus formuliert. Lehrer, Eltern und Schüler, Herr Minister, sind natürliche Verbündete. Machen Sie die Schulen zu Exzellenzeinrichtungen der sozialen Gemeinschaft. Das ist unsere Vision von der Schule der Zukunft.
Wir sind extra bei 10 Philologenverbandsmitgliedern vorbeigelaufen, um den Applaus einzufangen. Vielen Dank, Horst Audritz. Da waren jetzt schon ganz viele Punkte drin. Und interessant ist natürlich, dass man bei der ersten Hälfte Ihres Vortrags denkt, meine Güte, was für eine andere Zeit. Weil wer redet heute jetzt schon noch darüber, wer führendes Bundesland ist, sondern es geht ja eigentlich nur noch darum, welches Bundesland am besten da jetzt gerade durchkommt. Herr Thorne, Sie müssten jetzt auch natürlich auf die Bühne des Philologentags kommen und vielleicht haben Sie jetzt nicht eine komplette Rede vorbereitet, aber Sie könnten uns mal mit auf den Weg geben, auch als Reaktion auf Herrn Audritz, was Sie den Philologen in diesem Jahr denn so zu sagen gehabt hätten.
Ich würde das wie in den vergangenen Jahren auch machen, dass ich nämlich immer wieder versuche, auch die Punkte, die Herr Audritz zu Recht anspricht, auch darauf eine Replik zu geben. Wenn man sich Unterrichtsversorgung anguckt, dann haben wir es geschafft, zu diesem 1.8.2020 den Weg zum 13. Jahrgang hinzubekommen. Und ich glaube, ich hätte schon darauf hingewiesen, dass noch vor wenigen Jahren es etliche Auguren gab, die gesagt haben, spätestens zum 1.8.2020 bricht das Schulsystem zusammen. Das war ja immer die Kritik, die uns entgegenschallmeite. Und natürlich ist eine große Herausforderung, aber ich glaube, wir haben das ganz gut miteinander gewuppt. Und wir würden einen Ausblick nehmen. Einen Ausblick, der nämlich besagt, dass wir auch bei den nächsten Einstellungsdurchgängen immer zwischen 500 und 600 Lehrkräften im Vorbereitungsdienst haben, die wir auch einstellen wollen. Dass wir im Jahr 2021 die Grundlage dafür legen, jedem niedersächsischen Absolventen, jeder niedersächsischen Absolventin ein Einstellungsangebot hier auch in Niedersachsen zu machen. Ich finde das eine ganz gute Aussicht. Und wir müssten uns auch darüber unterhalten. Von daher will ich auch gerne das Konjunkturprogramm aufgreifen. Wir laufen ersichtlich in schwierigere Zeiten hinein, was Haushaltsaufstellungen anbetrifft. Und ich bin sehr beim Philologenverband, sehr beim Vorsitzenden, wenn gesagt wird, wir werden uns einen Weg suchen müssen, wie wir die Bedeutung der Bildung, Qualität von Bildung so definieren können, dass wir auch ein Einvernehmen kriegen, wie wir diese großen Herausforderungen bezahlen wollen. Und da sehe ich Bund, Länder, alle Beteiligten gemeinsam in der Pflicht, denn es wird ersichtlich nicht funktionieren, diese riesengroßen Herausforderungen in Zeiten von Haushaltskonsolidierung hinzubekommen. Ich habe das bei diversen anderen Veranstaltungen schon gesagt, wenn wir uns sonntags immer sehr einig sind, welchen Wert Bildung hat, dann werden wir das hinterlegen müssen mit irgendeiner Form von Abgaben, die das auch in dem Umfang dauerhaft möglich machen. Denn das Land, wenn man sich Forderungen anschaut, die wir aus der Arbeitszeitkommission heraus haben, wenn man das ableitet und sagt, wie viele Millionen macht das jährlich, dann macht das Herausforderungen deutlich. Und daneben stehen noch etliche weitere Anforderungen. Also da werden wir gemeinsam für ringen müssen, gemeinsam auch für eine verlässliche Finanzierung weiterhin ringen müssen. Meine Bereitschaft dazu, mit allem, was möglich ist, dafür auch zu kämpfen, die ist da. Er hat angesprochen Werte und Demokratie. Das Thema Demokratiebildung wäre in der Tat eines der wesentlichen Repliken, die ich dort geben würde. Wir haben vor kurzem es erleben müssen, dass in Frankreich eine Lehrkraft ermordet worden ist. Und zwar vor dem Hintergrund, dass sie sich eingesetzt hat für eine kritische Auseinandersetzung. Religionsfreiheit ist ein hohes Gut, gar keine Frage. Aber es steht nicht uneingeschränkt da. Und auch dort war ich sehr dankbar, dass auch der Philologenverband den Antritt hatte, zu sagen, wir möchten das in Schule thematisiert wissen. Das darf nicht einfach so vorbeilaufen, sondern wir müssen uns kritisch darüber auseinandersetzen. Wir müssen ringen dafür, dass Werte wie Demokratie, Frieden, Freiheit, Europa, dass sie hochgehalten werden, dass sie vermittelt werden an Schülerinnen und Schüler, dass sie das mitbekommen, dass sie sich dafür einsetzen müssen, dass Streit im positiven Sinne etwas Notwendiges ist, um einen Diskurs führen zu können. Und dazu muss man in Schule befähigt werden. Das verschiebt aber auch insgesamt Anforderungen an Schule, auch Perspektiven und muss notwendigerweise auch mit Inhalten dann einhergehen, dass man sagt, da wollen wir Schwerpunktsetzungen, die dann zu Lasten von anderen Sachen gehen müssen, aber nicht die Qualität schmälern. Kein Verzicht auf Abschlüsse. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, auch in diesen schwierigen Zeiten, dass das Abitur geschrieben wird, dass das Abitur von der Qualität her vergleichbar ist mit den Jahren zuvor und auch mit den Jahren, die danach kommen. Das gilt für nächstes Jahr übrigens ganz genauso. Das haben wir auch für die mittleren Schulabschlüsse gehabt. Und bei der Frage von Qualität, von Fortentwicklung, hätten wir auch darüber diskutiert, was ist uns eigentlich in der Kultusministerkonferenz gerade gelungen. Nämlich in vergleichsweise kurzer Zeit eine gemeinsame Vereinbarung auf den Weg zu bringen, die zum Beispiel das Abitur vergleichbarer macht, unter Wahrung von hohen Qualitätsanforderungen, die aber auch den Weg zum Abitur vergleichbarer macht, bestimmte Vorgaben sehr klar formuliert. Und das Spannende daraus ist, bei all dem, was man jetzt dort formuliert, wo man hin möchte, stellen wir für Niedersachsen fest, wir haben so gut wie keinen Änderungsbedarf, weil wir das alles bereits umgesetzt haben in Niedersachsen. Und dass viele andere Bundesländer, die sich für ihr Abitur rühmen, sich jetzt auf den Weg machen müssen, um sich diesem Weg anzuschließen, der für Niedersachsen vergleichsweise wenig Änderungen bedeutet. Das hätten wir ein bisschen ausführlicher, ein bisschen detaillierter gemacht, aber mit ganz vielen Punkten dort auch, glaube ich, einen ganz spannenden Diskurs erlebt. Neben der Herausforderung Corona und dem sehr, sehr ernst gemeinten Dank für eine wirklich exzellente Arbeit, die geleistet wird, in schwierigen Zeiten Schule aufzuhalten, mit dem Wissen um den Wert des Präsenzunterrichtes, des gemeinsamen Lernens und was dort im Allgemeinen und in dieser Krise ganz im Besonderen durch die Schulen, durch die Lehrkräfte geleistet wird, das ist wirklich aller Dank wert.
Was ist nur mit dem Philologenverband los? Früher hat das ja ganz anders, ist das ganz anders gewesen. Da hätte der Kultusminister nur das gehört. Aber die Zeiten ändern sich eben. Grant-Henrik Tonne, Scherz beiseite, ich ziehe diesen Regler wieder runter, ich weiß, es nervt. Lassen Sie uns ganz kurz nochmal über das Thema Geld reden, weil ich versuche das, was Sie gesagt haben, im Kopf nochmal so ein bisschen voreinander zu bekommen. Sie haben das ja beschrieben, wie die Haushaltslage sich in den nächsten Jahren nun mal gestalten wird. Heißt das im Umkehrschluss für mich, ich sehe da einfach mehr den Bund in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in einer anderen Rolle. Ich sehe das nicht mehr nur in Einzelpaketen, sondern ich muss grundsätzlich für alle Bundesländer überlegen, ich habe irrsinnige Anstrengungen vor mir. Jeder Landeshaushalt wird denselben Druck haben. Wir müssen andere Formen finden, um da irgendwie einen Common Sense zu bekommen.
Ich glaube, diese Verhandlungen werden wir nicht nur führen müssen, sondern wir werden sie auch tatsächlich zu Abschlüssen bringen müssen. Das Commitment, was wir bekommen haben beim Thema frühkindliche Bildung, gute Kita-Gesetz, was wir hinbekommen haben beim Digitalpakt, bei der Unterstützung, Ausstattung, Lernen mit digitalen Medien, das ist ja völlig richtig. Wo wir genau auf einzelne Positionen gesagt haben, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine Aufgabe, die alle politischen Ebenen annehmen müssen. Ich glaube, diese Vereinbarung müssen wir auch in der Verlässlichkeit hinbekommen. Wir haben in der Bildungspolitik eine riesengroße Herausforderung. Und das ist, dass uns einmal Investprogramme, eine einmalige Sonderunterstützung, Sonderkredite, wie jetzt im Rahmen der Corona-Krise, die helfen uns nicht. Wir brauchen eine verstetigte Linie. Und das heißt, wir brauchen strukturell jedes Jahr auch diese Unterstützung, um das insbesondere in Köpfe, in Personal auch investieren zu können. Das ist kein Wegdrücken der Verantwortung, das will ich ganz deutlich sagen. Es ist ein Aufnehmen einer gemeinsamen Verantwortung, das wir dort haben und das wir ja auch an diesen, wie ich finde, guten beiden Beispielen sehen, aufgreifen müssen und schauen, wie wir dort auch miteinander einfach eine Verlässlichkeit hineinbekommen.
Das hört Herr Audritz bestimmt gerne und sagt, Geld ist generell erstmal schon mal eine gute Sache. Sie haben ja auch gesagt, wir waren auf die Krise schlecht vorbereitet. Das ist auf der einen Seite eine Geldfrage, weil das ja dann auch wiederum in Personal transferiert werden kann. Können Sie das vielleicht trotzdem noch ein bisschen konkreter machen? Wir haben die nächste Pandemie vielleicht irgendwann vor der Brust. Wie müssen wir uns konkret in den Schulen besser vorbereiten? Was muss dann da sein, was jetzt nicht da war?
Wir werden auch andere Krisen haben. Pandemien sind nicht die einzige Krisen, die wir haben. Ich denke an Wirtschaftskrisen, an alle möglichen Krisen, Umweltkrisen, die auf uns zukommen werden. Und wir müssen das Schulsystem natürlich so aufstellen, dass wir dann Unterricht geben können. Dazu gehört natürlich in erster Linie auch eine sehr gute Ausstattung von der Schulen. Dazu gehört also viel Geld natürlich, was man in die Hand nehmen muss. Und nicht nur einmalig, sondern auf Dauer. Ich denke da zum Beispiel in erster Linie an die Schulbauten und die schulische Ausstattung, Sache der Schulträger natürlich, aber diese Investitionen in Immobilien sind werterhaltende Investition. Das ist also nicht etwas, was nur den Bildungsbereich betrifft, sondern es ist tatsächlich eine Zukunftsinvestition. Es ist besser, selbst da zu investieren, als dann in Abschreibungsgesellschaften das machen zu lassen, Gebäude zu mieten und so etwas. Die Ausstattung der Schulen muss natürlich schon aus Wettbewerbsgründen mit den anderen Schulsystemen in anderen Ländern auf einem ähnlichen Niveau mindestens sein, rein technisch gesehen. Das andere ist die Investition in die Köpfe, in die Lehrkräfte. Auch da befinden wir uns natürlich in einem Wettbewerb um die besten Köpfe. Wir brauchen in den Schulen die besten Köpfe. Die können wir nur in Konkurrenz zur Wirtschaft dann auch bekommen. Das heißt, wir müssen also den Lehrkräften gerade für, um gute Abschlüsse zu sichern, ein gutes Abitur, Studierfähigkeit, kreative Leute zu bekommen, die unsere wirtschaftliche Entwicklung voranbringen. Deshalb müssen wir denen also gute Angebote auch machen. Davon abgesehen gibt es dann natürlich auch Sachen, da muss man drüber nachdenken, wie man Unterricht anders gestalten kann. Das zeigt sich gerade in dieser Pandemiezeit. Da gibt es sicherlich gute Ansätze. Man muss neue Unterrichtsmodelle entwickeln. Man wird sicherlich auf Dauer das Digitale einbauen müssen in den Unterricht aller Fächer. Das ist nichts etwas, was selbstständig neben den Fächern existieren kann, sondern was zum Alltag gehören muss. Das sind zum Beispiel solche Ansätze.
Dann lassen Sie uns doch mal in diese Pandemiezeit einsteigen und so ein bisschen über die aktuelle Lage sprechen. Wir haben Grünen-Fraktionschefin Julia Hamburg gefragt, wenn sie den Kultusminister in Goslar jetzt beim Kaffee getroffen hätte, was hätte sie ihm denn zu sagen gehabt? Und sie sagt ihm das hier.
Lieber Kultusminister Tonne, es ist kalt und der Winter steht vor der Tür. Es ist nicht zu spät, jetzt auch eine konsequente Wintervorsorge zu treffen und Schulen endlich Planungssicherheit zu geben. Was passiert bei steigenden und was bei sinkenden Infektionszahlen? Und wie brechen wir die Aha-Regeln auch auf die Schule runter? Bitte fangen Sie damit an und geben Sie hier den Schulleitungen und Schulen, den Eltern und Schülern Handlungssicherheit.
Ich finde, dass Wintervorsorge so klingt wie vergiss das Frostschutzwasser nicht und zieh dir auch bitte die Winterreifen aus. Aber wir sind in einer ernsten Angelegenheit und ich habe mich, als ich es gehört habe, gefragt, wie viel Planungssicherheit ist möglich?
Das wäre genau der Widerspruch, den ich habe. Es ist immer sehr einfach und auch sehr eingängig gesagt, wenn ich sage, wir brauchen mehr Planungssicherheit. Wir erleben aber eine Corona-Pandemie mit einer hohen Dynamik. Und wir erleben auch, dass wir uns immer wieder anpassen müssen. Wir haben den Schulen sehr früh gesagt, es gibt verschiedene Szenarien, in denen gearbeitet wird. Vor der Sommerpause Szenarien A, B, C, also Regelunterricht, Wechselmodell, geschlossene Schule. Und wir gucken jetzt, dass wir diese Szenarien zum einen weiterentwickeln, Kritik, Rückmeldungen aus den Schulen aufnehmen, wo muss nachgebessert werden, Ausgestaltung, Distanzunterricht, Bewertungsmöglichkeiten. All das wird ja aufgenommen. Und immer wieder auch anzuschauen, in welcher Dimension trifft die Pandemie auf die Schulen. Und da können wir ja miteinander schon feststellen, dass wir vor der Sommerpause, nach der Sommerpause bis zu den Herbstferien und seit den Herbstferien sehr unterschiedliche Situationen erlebt haben, die dann immer eine angepasste Reaktion ermöglichen müssen, weil es immer wieder die Regel gilt zu sagen, wir wollen so viel Präsenzunterricht wie möglich im Sinne des Bildungsauftrages, aber wir brauchen so viel Gesundheits- und Infektionsschutz für alle Beteiligten wie eben nötig. Und das muss immer wieder zueinander geführt werden und immer wieder austariert werden. Und von daher ist die Erwartungshaltung, man setzt sich zu einem Zeitpunkt X hin, schreibt mal einen wie auch immer gearteten Plan auf und der trägt einen dann durch das Jahr. Das wird nicht funktionieren und das erleben wir ja auch miteinander. Wenn das so wäre, würden sich auch die Frau Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten einmal im Jahr treffen und sagen, da geht's das nächste Jahr lang und gut ist. Wir erleben, auch die müssen sich sehr eng getaktet miteinander austauschen und Entwicklung anpassen. Das muss auch hier sein und deswegen geben wir mit den Szenarien, mit der Ausgestaltung der Szenarien so viel Planung, Sicherheit wie möglich. Aber die Frage, ob eine Schule betroffen ist von einem Infektionsfall und was für Konsequenzen das dann hat, das ist nicht planbar. Den Zeitpunkt können wir nicht vorhersagen, nicht planen. Von daher ist die Unzufriedenheit bei den Eltern, dass natürlich sie tagtäglich mit einer Veränderung rechnen müssen, der ist nachvollziehbar, der ist aber nicht veränderbar, weil wir nicht wissen können, ob es zu Infektionen kommt. Und abschließend, darauf möchte ich einfach hinweisen, weil mir das wichtig ist, im Zuge dieser gesamten öffentlichen Debatte. Wir haben nach 3-4 Wochen Höchstzahlen an Infektionen quer durch Deutschland und in Niedersachsen. 4 von 5 Schulen also 80% der Schulen Niedersachsen, die nicht betroffen sind vom Coronavirus. Und so etwas muss im Rahmen einer Abwägung dann auch immer wieder eine Rolle spielen, zu sagen, wie viele Schulen sind betroffen, wie kann man denen helfen, wie kann man sie unterstützen und wie trifft man eine vernünftige, abgewogene Entscheidung auf Basis eben solcher Daten.
Manchmal hat man ja trotzdem den Eindruck, die Diskussionslage ist schwierig, weil da auch natürlich viele mitsprechen, auch auf Länderseite natürlich viele mitsprechen. Aber manchmal fühlt man sich ein bisschen wie zum Jagen getragen. Ich erinnere mich daran, dass damals von der CDU der Vorschlag kam, lasst uns die Weihnachtsferien vorziehen. Aus dem MK kam dann eher so, ach so, Entschuldigung, aus dem Kultusministerium, selbstverständlich für Nichtfachleute, kam dann, ja, nee, ach lieber nicht. Jetzt hieß es dann auf einmal der 18., dann ist es jetzt sogar der theoretisch 16., wenn man will, als Elternschaft. Also da hätte man natürlich damals auch schon sagen können, ist für uns vielleicht eine Option, wir gucken uns die Länderverhandlungen mal an.
Ja und nein. Also ja, wenn man es sozusagen in die vereinfachte Botschaft bringt, wenn man ein bisschen dahinter schaut, von mir ein klares Nein, dann ist es nicht so einfach. Wir haben immer gesagt, wir haben hohe Sympathie für diese Idee, weil wir haben jetzt Wochen und Monate hinter uns, wo wir alle miteinander Situationen haben, die wir so uns nicht wünschen. Jeder von uns kann, glaube ich, Situationen beschreiben, wo er enge Familienmitglieder seit längerer Zeit nicht in dem Umfang sieht, wie man es gerne möchte. Und von daher habe ich von vornherein gesagt, der Wunsch, wenigstens zu Weihnachten so viel Normalität wie möglich, ein Weihnachtsfest im Kreise der Familie, dafür habe ich hohe Sympathie. Wenn wir aber genau das ermöglichen wollen, dann bitteschön müssen wir auch Wege finden, die das auch vernünftig belegen und wir nicht etwas machen, womit wir trotzdem die Familien einer Gefahr aussetzen. Und da war unsere Botschaft nur Montag, Dienstag darauf bezogen, das dürfte nicht ausreichend sein für einen sicheren Infektionsschutz. Zugegebenermaßen, absolute Sicherheit wird niemand von uns gewährleisten können. Und wir haben immer gesagt, nur mit Montag, Dienstag, das geht nicht. Wir gucken aber weiter, wir suchen aber weiter. Aber die Rückmeldung ist erstmal so, funktioniert es nicht. Das, was wir jetzt gestern, wie ich finde, erfreulicherweise gefunden haben, worüber ich persönlich mich wirklich freue, dass wir da eine Möglichkeit gefunden haben, auch eine Chance zu geben, dass man auch Weihnachten nicht nur im Kreise mit Vater und Mutter, sondern vielleicht auch mit Großeltern, auch mit Risikogruppen besseren Gewissens begehen kann und feiern kann. Das ist eben das, was wir gesagt haben, ohne dass wir jetzt Ferienzeiten sehr lange nach vorne ausdehnen können. Aber eine weitere Option zu finden, um über das Wochenende weitere zwei Tage und dann die sogenannte Phase der hochinfektiösen Phase erreicht und überschritten zu haben. Ich finde, damit können wir jetzt ein Signal setzen und diesem Wunsch auch nachkommen. Aber manchmal ist es auch so, dass man darum ringen muss, dass man sich absprechen muss, dass man auch sagen muss, was ist jetzt eigentlich die gute Lösung, die wir auch guten Gewissens präsentieren können. Da, finde ich, haben wir jetzt ein Angebot für diejenigen, die es machen möchten. Jetzt kann man sagen, das wäre schön gewesen, auch schon vor 3 Wochen zu wissen. Es sind aber auch noch ein paar Wochen bis dahin. Und das galt es auch, miteinander wirklich vernünftig abzustimmen, sodass ich für mich auch rausgehen kann, diese Lösung vertreten kann und sagen, das ist jetzt eine Lösung, die ist in Ordnung, die kann man so auch präsentieren.
Herr Audritz, lassen Sie uns noch über das Thema Planungssicherheit mal mit Ihnen sprechen. Der Minister hat gerade seine Ansicht dazu gesagt. Wie bewerten Sie die Lage da an den Schulen? Denken Sie, es ist jetzt so, wie es ist und es reicht aus oder es wäre noch mehr nötig und möglich?
Es wäre mehr nötig und es muss auch mehr gemacht werden. Ich glaube, wir haben jetzt die höchsten Infektionswerte seit 8 Monaten. Wir hatten bei viel geringeren Werten eine viel bessere Planbarkeit. Wir haben nämlich gut angefangen in Niedersachsen. Wir haben einen Stufenplan gehabt, sehr früh, nach der ersten Infektionswelle. Wir hatten dann Handreichungen für Corona-Schule in Corona-Zeiten, die auch eine vernünftige Grundlage der Diskussion bildeten. Dann haben wir die Schulen geöffnet, auch in Schritten, die wir begrüßt haben. Dazu gehörte zum Beispiel dann auch der Wechselunterricht, haben positive Rückmeldungen da gekriegt. Und als die Zahlen dann stiegen und man weitere Maßnahmen überlegt hat, dann hieß es immer, ja, wir fahren auf Sicht, wir müssen erst mal abwarten, was passiert und können dann reagieren. Auf Sicht fahren im Nebel ist sehr gefährlich. Das führt zu Kollisionen, da müssen wir das Radar einschalten, damit wir nicht mit dem Virus kollidieren. Und das heißt, präventiv zu denken und nicht nur reaktiv zu denken. Ich glaube, dass das Virus uns noch länger begleiten wird. Und die Gefahr ist ja immer, dass wir zwischen Spannung und Entspannung schwanken und der Trend immer nach oben geht. Und das müssen wir auf alle Fälle versuchen zu vermeiden mit allen möglichen Maßnahmen. Dazu gehört also dann auch präventiv mal, wenn sich etwas abzeichnet, schneller in Wechselunterricht wechseln zu können, was übrigens ja die Schülerschaft, Landesschülerrat und auch die Elternschaft auch auf Bundesebene begrüßt. Das ist nicht so, dass die Eltern dem so kritisch gegenüberstehen, sondern eher die Kultusminister dem kritisch gegenüberstehen. Und wenn man so eine Möglichkeiten hat in der Schule, auch schneller und eigenständiger entscheiden zu können, 3 Wochen Wechselunterricht, auch präventiv, wenn was vorgefallen ist, unabhängig jetzt von Zahlen, wo man überstreiten kann, Grenzwerte und so weiter, ist die Planbarkeit viel höher.
Wobei, ich möchte dem Kultusminister bei seiner Replik jetzt keine Vorlage geben, aber vielleicht noch mit auf den Weg gegeben, meine Sicht der Dinge wäre, naja, das sagen die leistungsstärkeren Schüler, die sich eben engagieren, die stehen in diesem Statement drin und das sagen wahrscheinlich auch die Eltern der leistungsstärkeren Schüler, die sich auch engagieren und die Leute, die oder die Schüler, die am Ende das Problem haben von diesem Wechselunterricht, sind die, die meistens in der Debatte dann nicht auftauchen und am Ende aber auch das Problem haben. Aber ich möchte die Antwort des Kultusministers, er hat bestimmt eine viel schlauere Antwort noch als ich.
Mir sind mindestens 2 Dinge sehr wichtig. Ich teile die Einschätzung, dass wir so viel Klarheit im Rahmen geben müssen, wie nur irgendwie möglich ist. Und von daher verweise ich schon darauf, dass wir in Niedersachsen das einzige Bundesland sind. Nach wie vor das einzige Bundesland, das eine klare Definition des Szenarios B hat. Ab wann tritt ein Szenario B ein? Dass wir natürlich beim Rahmen auch die Herausforderung haben, dass wir Bundesgesetze nicht mal ebenso schmucklos außer Kraft setzen können. Zu sagen, wer kann welche Maßnahmen treffen, gibt es eine sehr klare Zuschreibung, so gerne ich auch, und ich glaube, da sind wir auch mit Herrn Audritz, auch mit dem Philologenverband einig, so sehr wir uns auch immer dabei mühen, zu sagen, wie können wir eigentlich Flexibilität in der Ausgestaltung, pragmatische Lösungen an die Schulen geben. Ich glaube, das hat die gesamte Corona-Krise, haben wir immer sehr viel geschaut, zu sagen, der Weg, der vor Ort gewählt wird, ist der richtige Weg. Aber Szenario B ist klar ausdefiniert. Jetzt haben wir, heute laufen ja parallel zu unserem Gespräch die Verhandlungen auch, wo wir dann auch mal geguckt wird, wo geht Reise hin beim Thema Verstärkung, Infektionsschutz in Hotspots. Auch das nochmal, auch da wird dann wieder nachfolgend die Aufgabe für uns sein, auch das für Niedersachsen wieder klar zu definieren. Das ist, glaube ich, ein Höchstmaß, auch an Planungssicherheit, was wir mitgeben können. Und dann sind wir bei der Frage Wechselmodell. Das Wechselmodell ist, und da sind wir uns, glaube ich, auch einig, auf jeden Fall besser, als wenn die Schule geschlossen wäre. Und wir haben auch Schulen, auch das gibt es an Rückmeldungen, die auch mit sehr positiven Rückmeldungen zum Wechselmodell uns gesagt haben, das hat für uns ordentlich geklappt. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber wir haben aus dem ersten Lockdown ja auch gelernt, was bedeutet es für Schülerinnen und Schüler, die aus unterschiedlichsten Gründen zu Hause nicht die Struktur bekommen haben, zeitlich, räumlich, um sich zu organisieren. Und die bereiten uns dann schon auch wirklich Kopfschmerzen, weil der Anspruch, auch die mitzunehmen, natürlich gelten muss. Und ich hatte ein ganz spannendes Erlebnis vor 3 Wochen. Da habe ich nämlich an einem Samstagvormittag, nicht auf die Minute genau, aber auf die Stunde genau, bin ich Teil gewesen einer Petition, die an mich gerichtet worden ist, jetzt bitte Wechselmodell zu ermöglichen. Und zeitgleich eine Bestreben, mir Briefe zu schreiben von der Initiative Familien in der Krise, die gesagt haben, bitte bleiben Sie dabei, die Schulen geöffnet zu lassen. Die Kinder müssen in die Schule gehen und selbst das Szenario B stellt uns vor massive Herausforderungen. Ich glaube, das macht diesen Spagat ziemlich gut deutlich, vor denen viele stehen. Und deswegen müssen wir auch dort die Rückmeldungen, die kommen von Schülern, von Lehrkräften, von Eltern, ja, die werden ernst genommen, aber wir müssen sie halt vernünftig einbetten da drin. Das Szenario B, das wird ja nicht verhindert in Niedersachsen. Die Zahlen, die wir uns täglich anschauen, die belegen das ja, dass dort, wo die Notwendigkeit ist, eine hohe Inzidenz, Infektionsschutzmaßnahmen an der Schule, man sagen muss, daraus müssen wir Schutzmaßnahmen ableiten. Das wird gemacht. Wir haben etwas über 300 Schulen, die niedersachsenweit im Szenario B sind. Und diese Abwägung, der müssen wir uns immer stellen. Aber nochmal, wenn 80% nicht betroffen sind, warum soll ich dann dort alle Beteiligten, Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler, im Grundsatz vor große Herausforderungen stellen? Das ist ein Argument, das mir nicht eingängig ist. Das hat der Audritz nicht gesagt. Das will ich auch ganz deutlich sagen. Das ist sozusagen Teil der öffentlichen Debatte. Aber das gilt es abzuwägen. Wie viel Flexibilität dürfen wir rechtlich geben? Wie viele Vorgaben vom Rahmen können wir geben? Und wie kann der bestmöglich ausgefüllt werden mit Blick auf punktgenaue Lösung.
wenn Herr Audritz sich ein Stichwort auf seinen Zettel schreibt, habe ich den Eindruck, er möchte dazu noch etwas sagen. Herr Audritz.
Ja, gerne natürlich. Ich gebe Ihnen natürlich erstmal recht. Das ist ein ganz schwieriger Spagat, den man vollziehen muss. Und ich gebe Ihnen auch recht, dass es ganz wichtig ist, Präsenzunterricht vorzuhalten. Und dass es für bestimmte Schulformen und bestimmte Kinder natürlich auch wichtig ist, Präsenzunterricht anzubieten. Grundsätzlich geht es aber um die Frage, wie infektiös sind Schulkinder? Ist das Virus da vorhanden und was passiert, wenn es da vorhanden ist? Da kann ich nur natürlich als Laie sprechen. Das ist ja, das merken wir an Corona, eigentlich die Stunde der Wissenschaft. Und je nachdem, was man glaubt und was die Mehrheit sagt, darauf muss man reagieren. Das ist diese große Schwierigkeit. Mein Wissensstand oder Informationsstand ist so, dass es sehr viele Wissenschaftler gibt, die sagen, jüngere Kinder sind auch hochinfektiös und sie laufen wochenlang in der Schule ohne Symptome rum und dann können sie das Virus nach Hause tragen. Man kann nicht mehr feststellen, wo sie sich da infiziert haben. Insofern ist das, kann man auch nicht sagen, ob Schulen Treiber sind oder nicht, denn die Nachverfolgung, die klappt ja in diesem Falle nicht. Aber jeder Schüler, der in einer, wenn 30 Schülerinnen und Schüler in einer Klasse sind, dann repräsentieren die 30 Haushalte, in die das dann getragen werden kann. Das heißt, es ist ganz gefährlich, wenn es ausbricht. Und dann muss man also sehr rigoros und sehr schnell darauf reagieren können. Insofern kann ich nur sagen, wenn ich ins Ausland gucke, ist das, was passiert ist, immer ein sehr schneller Lockdown und bezogen auf die Schulen. Die Schulen in Israel waren sehr schnell dicht, im Osteuropa und, nicht? Das gibt mir zu denken und wir wollen und müssen natürlich alles dafür tun, einen kompletten Lockdown zu vermeiden.
Das, was Herr Audritz beschreibt hat, ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen das Grundproblem, dass wir einfach bestimmte Informationen nicht haben. Wir wissen es nicht. Wir haben aus Düsseldorf jetzt vor ein paar Tagen von einem Institut gehört, naja, Schüler sind eben doch mehr Überträger, als wir vielleicht doch denken. Das sehen wir in den Schulen nicht so richtig anhand der Zahlen, die Sie beschrieben haben. Aber Herr Audritz hat natürlich auch gesagt, in Regionen, wo wir vielleicht gesundheitsamtmäßig auch überlastet sind, sehen wir es natürlich ehrlicherweise auch nicht mehr. Das heißt, wir sind schon etwas im Nebel in der Frage.
Ich glaube, ein Teil der Diskussion wird auch dadurch gespeist, dass es natürlich jeden Tag drei unterschiedliche Meldungen gibt von ganz unterschiedlichen Instituten, Wissenschaftlern. Und das treibt einen um. Und ich glaube, dass das auch Unruhe in das Bildungssystem hineinbringt. Das ist völlig nachvollziehbar. Genau aus diesem Grund versuche ich ja immer zu schauen, was stellt sich eigentlich tatsächlich an Datenbasis der Schulen dar. Und Punkt 1 war, dass der Anstieg der Infektionszahlen, den wir in Niedersachsen erlebt haben, sich eben nicht in der steilen Kurve widerspiegelt in den betroffenen Schulen, sondern dass das deutlich flacher ist. Das ist keine Rechtfertigung für Einzelfälle, einfach ein Draufgucken. Wir erleben und das in Schulen eben keine massiven Ausbrüche sind. Und wenn wir eine Positivtestung haben, die Testungen finden ja entsprechend statt, dann wird ja auch das Umfeld im Umfang, wie das Gesundheitsamt es für notwendig hält, getestet. Wenn es weitere Positivtestungen gibt, wird weiter getestet. Wir erleben aber nicht diese Ausbrüche, dass man sagt, hier infizieren sich ganze Klassen. Hier gibt es Superspreader-Effekte in der Schule. Genau das haben wir nicht. Und das wiederum ist ja dann für uns auch die Annahme, denn der Punkt, es besteht die Sorge, dass Schülerinnen und Schüler das Virus aus der Schule nach Hause tragen. Genau umgekehrt ist die Erkenntnis, die wir haben, dass es von außen in die Schule hineingetragen wird, dort erkannt wird und auch damit umgegangen wird. Und deswegen, wir sehen, dass der Infektionsschutz, auch der Gesundheitsschutz in Schule, dass er funktioniert, dass er immer wieder angepasst werden muss. Völlig außer Frage. Dass immer wieder auch reagiert werden muss, wenn entsprechende Entwicklungen da sind. Aber ich möchte auch einfach zum Gesamtbild geben. Wir sind jetzt Ende November. Wir sind eigentlich von der Jahreszeit in einer Hochphase von Magen-Darm, grippalen Effekten, Grippe, allem, was dazugehört. Das ist klassischerweise ein Monat, was richtig weit oben auf der Tagesordnung steht. In der Bedeutung ist es deutlich weiter heruntergesunken, weil diese Art der Infektion im Ausmaß momentan erfreulicherweise nicht stattfindet. Auch das übrigens ein Indiz, dass Hygieneregeln, dass Infektionsschutz deutlich gestiegen ist, auch in Schule, im gesamten schulischen Umfeld, um diese Vergleiche zu ziehen. Das ist völlig klar. Ja? Das ist jetzt nicht 1:1 vergleichbar mit der Pandemie, mit der Corona-Pandemie. Aber all das sind für mich auch Belege, dass das, was wir an Maßnahmen haben, durchaus funktioniert. Ohne dass damit die Begründung gelegt wird, jetzt muss man nichts mehr machen, sondern das muss immer stetig weiter angepasst werden, um auch dem, was Herr Audritz angemerkt hat, um dem noch immer wieder gerecht werden zu können.
Jetzt muss man nichts mehr machen, Herr Audritz. Das wird ja ohnehin so nicht verkündet, eigentlich von keiner Seite. Die Frage, die sich mir immer so stellt, wir reden ja so total gerne über bestimmte Themen. Also Luftfilteranlagen ist ein Thema, FFP2-Masken ist ein Thema. Jetzt hat der Kultusminister ein großes Paket vor ein paar Tagen auf den Weg gebracht, hat gesagt, da sind so und so viel drin. Ihr könnt euch überlegen, was ihr damit macht. Braucht ihr eine Luftfilteranlage für euren Werkraum? Besorgt sie euch. Braucht ihr FFP2-Masken? Besorgt sie euch. Ist das aus Ihrer Sicht ein richtiges Vorgehen oder wäre bei bestimmten Dingen eine generelle Ansage, die kriegen jetzt einfach alle FFP2-Masken. Die bessere Variante ist natürlich am Ende auch eine Geldfrage, muss man sagen.
Ja, zu den FFP2-Masken gibt es eine eindeutige Haltung. Das, was die Lehrkräfte betrifft, da muss der Dienstherr die Masken zur Verfügung stellen. Das geschieht ja auch im Kultusministerium, bei allen anderen Behörden, da werden die Masken zur Verfügung gestellt. Das würde ich aus dem Etat überhaupt, aus dem Budget da überhaupt rausnehmen. Bei den Schülern sehe ich das etwas anders, aber ansonsten ist es erstmal grundsätzlich richtig, dass man den Schulen ein Budget gibt, über das sie erstmal selbst und schnell entscheiden können. Das ist die Voraussetzung. Was die Sachausstattung betrifft, da steht drin, ist im Ausnahmefall auch Luftfilteranlagen besorgt werden können, dass das für Personal eingesetzt werden kann und dann noch für andere sächliche Ausstattung. Das ist erstmal vernünftig. Die Schulleiter können und sollten das auch können, dass sie vor Ort entscheiden können, was ist bei uns besonders wichtig. Dass das bezogen auf das Personal nicht so schnell gehen wird, wie die Landesschulbehörde heute verkündet hat, ist sicherlich auch einzusehen. Man kann auch nicht jede Person einfach in die Schule lassen, die ihren Ausweis da vorlegt. Es geht schließlich um Personal, was mit Kindern umgeht. Und da wäre ich doch sehr vorsichtig, ohne Prüfungen Leute in die Schule zu lassen.
Der Lieblingsbrief des Personalrats für mich dieses Jahr, weil er wirklich lustig ist. Er schreibt dem Minister, wir legen euch mal kurz die Struktur vor, wie wir überhaupt arbeiten, weil ihr das offensichtlich nicht wisst. Ist das auch so ein Brief, wo Sie sagen, bin ich großer Fan von, war wirklich amüsant, oder sagen Sie, Problem erkannt, Problem gebannt?
Wir sind jetzt seit vielen Monaten in einer Krisensituation, die das Kultusministerium, die nachgeordneten Behörden wie auch die Schulen wirklich hart trifft. Und da arbeiten alle am Anschlag. Das kann man feststellen, das ist auch nicht, das wird von mir nicht bestritten, sondern das merken wir alle, egal auf welcher Ebene gearbeitet wird. Diese Krise ist für die Organisation des Bildungssystems eine, die alle Beteiligten wirklich jeden einzelnen Tag richtig fordert. Und von daher ist das sehr ernst zu nehmen, aber es ist auch deutlich zu sagen, ja, wir sind in dieser Krise und wir werden auch weiterhin mit einer wirklich großen Kraftanstrengung das wuppen müssen. Dass das für Beteiligte dazu führt, dass die sich müde, kaputt fühlen, dass sie wenig begeistert sind, wenn weitere Aufgaben auf sie zukommen. Auf die Landesschulbehörde sind allein durch die Corona-Krise viele weitere Aufgaben zugekommen. Das Management, wenn ich mir angucke, die ganze Abwicklung von Stornokosten, ein Riesenaufwand, was das auch juristisch in der juristischen Begleitung bedeutet. Jetzt dieses Paket, das ist ernst zu nehmen, aber gleichzeitig ist die Botschaft auch, wir sind in dieser Krise und das muss weiter gehandelt werden. So leid mir das tut. Es kann sich jeder sicher sein, dass wir das sehen, dass ich auch sehr wertschätze, was dort gemacht wird. Aber der Glaube, wir schreiben einen Brief und dann kann es anders werden, ist nicht so. Auch in dieser Situation müssen wir schauen, dass die Mittel, die wir jetzt freigeschaufelt haben, sächlich wie personell, dass sie schlicht schnell in den Schulen ankommen. Nicht ohne entsprechende Prüfungen. Das wird auch nicht außer Kraft gesetzt. Es wird geguckt, wo können wir es in den Abläufen einkürzen. Weil wir brauchen die Köpfe in den Schulen, die dann auch von der Schule her sehr unterschiedlich eingesetzt werden können. Und ich bin zum Beispiel dankbar, dass die Schulbezirkspersonalräte gesagt haben, wir beteiligen uns daran, dass das schnell geht und wir delegieren unsere Möglichkeit, teilzunehmen an Vorstellungsgesprächen auf die örtlichen Personalräte. Gesagt, dass wir bei der Landesschulbehörde sagen, jetzt muss nicht noch eine fachliche Stellungnahme kommen, wenn die Schule sagt, diese Person möchten wir haben. Dann soll es auch diese Person sein, das Zutrauen daran zu haben, dass das in Schulen vernünftig ist und dort natürlich auch geguckt wird, wie werden die Personen eingesetzt, welche Sicherheitsvorkehrungen im Sinne von Überprüfungen sind nötig, um das auch guten Gewissens machen zu können. Das wird nicht außer Kraft gesetzt, Verfahren soll beschleunigt werden, Akzeptanz für hohe Belastung ist da, aber auch die dringende Bitte, wir brauchen diese Bereitschaft von allen Beteiligten auch weiterhin.
Wir müssen mit Blick auf die Uhr, weil wir ja auch ein sogenanntes Wechselmodell hier fahren, nämlich mit O-Tönen im Wechsel, noch einmal ganz kurz den FDP-Bildungspolitiker Björn Försterling zu Wort kommen lassen, der hundertprozentig auch von seinem Wahlkreis Wolfenbüttel nach Goslar gefahren wäre heute. Musste er nicht, hat uns aber einen O-Ton geschickt, was er denn dem Kultusminister heute zu sagen gehabt hätte. Hören wir mal rein.
Zwei große Herausforderungen braucht Minister Tonne den Rückhalt der Lehrkräfte in Niedersachsen. Das erste wird sein, die Bewältigung der Corona-Pandemie. Hier leisten die Lehrkräfte Großartiges. Und hier gilt es auch, die Lehrerinnen und Lehrer dabei zu unterstützen, indem man sie beispielsweise mit FFP2-Masken ausstattet oder aber auch ihnen die Möglichkeit gibt, schnell Entscheidungen zum Wohle der Schülerinnen und Schüler treffen zu können. Und die zweite große Herausforderung wird natürlich sein, all das, was jetzt versäumt worden ist in Schule, nachzuarbeiten in den nächsten Jahren, muss man sagen. Und von daher braucht man den Rückhalt in den nächsten Jahren der Lehrkräfte. Und deswegen muss dem Kultusminister daran arbeiten, die Lehrkräfte zu entlasten, weil es kommen noch genügend zusätzliche Belastungen in den Spätfolgen der Corona-Pandemie auch auf Schule zu.
Muss man Lehrkräfte entlasten und wenn ja, an welchen Stellen, Herr Tonne?
Das ist eine der Fragen, die, glaube ich, jetzt im Laufe dieses Jahres auch ein bisschen in den Hintergrund getreten sind im Rahmen der Bewältigung der Corona-Pandemie. Wir haben inhaltlich dort keinen Dissens, sondern es ist die Frage der Schrittigkeit der Umsetzung. Und ich bedauere das auch, dass wir bei dem Tempo der Umsetzung jetzt einfach sozusagen ein bisschen die Möglichkeiten herausnehmen mussten. Das ist aber, das passiert nicht, weil man jetzt auf einmal inhaltlich eine andere Überzeugung hat, sondern um die Frage, wie können wir es umsetzen? Dass wir entlasten wollen, dass wir entlasten müssen, ist auf Basis der Arbeitszeitkommission sozusagen als politisch akzeptiert und wir werden weiterhin darum ringen müssen, zu sagen, wie kriegen wir Schrittigkeiten definiert, um das auch hinzubekommen. Kern der Arbeitszeitkommission war ja auch, dass gesagt worden ist, dort, wo mehr Verantwortung übernommen wird, in welcher Ausprägung das auch ist, ist in der Regel dann auch ein Mehr an Arbeit da und das müssen wir gucken, dass wir das zueinander in ein vernünftiges Verhältnis bringen. Also in dem Ziel, davon weichen wir nicht ab. Für die Frage der Umsetzung werden wir weiterhin ringen und kämpfen müssen.
Herr Audritz hat schon wieder zum Grünen Philologenverbandskugelschreiber gegriffen. Da mache ich gleich sein Mikro auf.
Ja, natürlich. Ja. Wir wissen, dass es nicht die Zeit ist, jetzt alle Wünsche erfüllt zu bekommen. Das ist ganz klar in so einer Krisensituation. Sie haben es ja zu Recht gesagt, wir müssen uns alle zusammenreißen, einen Schrank zu ziehen, um die Pandemie zu überwinden. Das heißt, wir müssen alle Abstriche zu machen. Das sind die Eltern natürlich auch, die nicht die Erwartung haben können, dass alle Wünsche erfüllt werden. Das sind die Schüler, die nicht diese Erwartung haben können. Und wir können natürlich andererseits auch nicht die Versprechung machen, dass wir keine Leistung mehr fordern, dass alles durchläuft. Das geht auf gar keinen Fall. Lehrer haben, denke ich, das kann ich für unseren Verband sagen, hohes Berufsethos. Und sie wissen, dass es natürlich in Krisenzeiten auch notwendig ist, mal ein bisschen mehr zu tun. Aber sie haben natürlich auch den Wunsch, das Verlangen, sie appellieren daran, dass da etwas zurückgegeben werden muss. Und das wäre das, was Herr Försterling anspricht, die Zeit nach Corona.
Wir hoffen an der Stelle, dass der nächste Philologentag wieder in Goslar stattfindet. Aber wir lassen das Rundblick-Podcast-Studio einfach mal sicherheitshalber stehen, weil man das ja auch an anderen Stellen mal möglicherweise gut gebrauchen kann. Wir danken sehr herzlich, dass unsere Gäste heute da waren. Horst Audritz, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und Grant-Hendrik Tonne, schön, dass Sie hergekommen sind. Und bedanken uns natürlich auch bei unseren Star-Guests Oliver Jung, Julia Hamburg und Björn Försterling, die hier eingespielt wurden. Vielen Dank und bis demnächst.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.